Wir sind Clara
und Matthias,
beides ErlebnispädagogInnen bei Aventerra, und wir machen den Podcast Mehr als Lagerfeuer.
Wir behandeln innerhalb des Podcasts Themen wie Haltung, Wirkung, Theorie, aber auch Praxis und vor allem auch verschiedenste Methoden und Reflexion. Alles, was Erlebnispädagogik wirksam macht.
Seid gespannt auf die heutige Folge.
Kein Bock auf den Scheiß. Wäre jetzt eine sehr provokante Aussage, aber am Ende trifft es doch. Zumindest ist es das, was wir ja immer wieder auch wahrnehmen, dass Menschen in Gruppensettings drin sind, die alleine durch ihre ganze Körperhaltung, durch das Engagement, was sie zeigen, am Ende uns ein Bild entgegenbringen, was die Aussage trägt: Ich habe gar keinen Bock darauf.
Das passiert häufiger tatsächlich. Die Frage ist halt nur, warum passiert das?
Naja, ich glaube einfach, dass wir mal dahinter schauen müssen. Wenn jemand jetzt so da ist, mit so einer Haltung im Endeffekt, dann kommt die ja von irgendwo her. Und dann steckt da ja sicherlich auch wieder irgendeine Absicht dahinter oder es fehlt was. Und wenn wir jetzt mal drauf schauen, was könnte fehlen, dann fällt mir zumindest so als erstes ein, so diese Frage nach dem Warum. Wenn wir uns jetzt so eine klassische Gruppe aus unserem Kontext vorstellen, dann sind nicht immer alle Teilnehmenden freiwillig da. Wir haben eine Schulklasse, wir haben irgendeine Auszubildendengruppe oder ähnliches, und viele von diesen jungen Menschen sind einfach da, weil sie da sein müssen. Oder weil es halt irgendwelche Konsequenzen gibt, wenn sie nicht da wären. Und darum geht es erstmal, diese ja zu vermeiden. Und deswegen sind sie da, obwohl sie wahrscheinlich erstmal für sich, wenn sie es wirklich frei entscheiden könnten, ja, vielleicht sicherlich der eine oder die andere auch sagen würde: Dann bin ich nicht hier. Für mich hat es keinen Mehrwert, oder ich erkenne den Mehrwert nicht. So, was habe ich davon? Ich kann mir gut vorstellen, dass das ganz häufig so dieser Punkt da dahinter ist, zu sagen: Warum haben Menschen keine Motivation? Weil für mich sich das nicht erschließt, was ich davon habe, am Ende hier zu sein.
Wenn ich in Weiterbildung bin oder in anderen Kontexten, dann frage ich mich auch manchmal so: Wofür ist jetzt diese Methode, wofür ist jetzt diese Übung oder wofür ist auch das Große und Ganze? Was bringt mir das Ganze? Dann hilft mir das schon sehr, das zu klären. Also bringt es manchmal auch was, vielleicht die Methodik umzustellen und mit dem Mehrwert als erstes einzusteigen.
Glaube ich sogar ganz fest. Zumindest hilft es uns ja, weil, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, wenn du jetzt nicht mehr selber Lernende bist, sondern wenn du jetzt die bist, die im Endeffekt dieses Setting und das Ganze ja gestaltest, dann ist es ja für dich auch kein befriedigendes Gefühl. Also, wenn ich vor einer Gruppe stehe und ich merke einfach, ein Großteil dieser Gruppe sitzt hier einfach die Zeit ab, dann ist es ja auch für mich kein wirklich gelungener Tag oder keine gelungene Veranstaltung, und dann verliere auch ich die Motivation dabei, da auch wirklich immer Vollgas zu geben und da einen bunten Strauß an Methoden oder Ähnliches auszupacken. Also von daher ist das vielleicht tatsächlich sogar der allerwichtigste Schritt oder zumindest einer der wichtigen Schritte, am Anfang mal zu schauen, mit welcher Erwartung sind wir denn eigentlich auch alle hier? So, wann ist für mich dieser Tag, dieser Workshop, diese Weiterbildung auch wirklich gewinnbringend? Denn dann können wir uns auch von Anfang an ja auch abgleichen. Du darfst ja durchaus Erwartungen haben, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich die ja dann auch erfüllen kann. Das erleben wir ja ganz häufig, wenn wir in Camps ja auch sagen: Auf was habt ihr denn jetzt Bock? Dann kommt halt: Ja, lass uns Fußball spielen oder Sonstiges. Und nicht immer können wir das ja realisieren, weil es nicht ins Camp-Konzept passt oder weil es gar nicht den Raum dafür gibt oder eigentlich, ja, soll ich sagen, was irgendwie nicht richtig vorgesehen war. Und dadurch habe ich ja schon eine erste Enttäuschung.
Und wie gehst du dann mit Kommentaren um, so wie, ja, gutes Essen oder ja, gutes Wetter oder auf Dinge, die wir einfach als Person nicht direkt beeinflussen können?
Ja, dann können wir es ja benennen. Und dann können wir ja im Endeffekt genau das sagen: Total wichtig. Sehe ich auch so. Geht mir auch so. Ist aber nichts, was wir verändern können. Und in dem Moment können wir es dann aber auch auf die Seite packen. Weil weder du noch ich, also weder du als Teilnehmerin noch ich irgendwo als Dozent oder Begleiter, kann das am Ende verändern. Aber es ist uns beide wichtig, also können wir im Endeffekt auch gemeinsam darauf achten, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten eben schauen, dass uns das gelingt. Aber wir brauchen uns am Ende auch nicht darauf, also wir brauchen uns nicht daran festhalten. Oder das spielt nicht so eine große Rolle dann.
Und diese Erwartungen müssen allerdings dann ja auch ernst genommen werden. Also weil wenn ich jetzt eine Erwartung entgegenbekomme, sowas wie Pausenzeiten einhalten oder freie Zeit kann es vielleicht auch benannt werden, dann sollte ich ja als Trainerin schon darauf achten, dass diese Erwartungen eingehalten werden, weil sonst bringt mir ja die ganze Erwartungsabfrage und das ja auch nichts, oder?
Nee, schon. Und ich kann aber gleichzeitig auch meine Erwartung damit reinbringen und sagen, ihr wollt gerne häufiger Pausen haben. Dafür sind die vielleicht ein bisschen kürzer, damit wir auch so im gesamten Rahmenwerk drinbleiben. Und wenn ich versuche, eure Erwartungen zu erfüllen, dann kann das ja auch auf Gegenseitigkeit beruhen und ich erwarte dann eben Pünktlichkeit, sodass wir tatsächlich dann auch wieder entsprechend weitermachen können.
Das heißt, es ist schon eigentlich ein Zusammenspiel aus den verschiedenen Erwartungen und letztendlich versuchst du jetzt als Trainer in diesem Fall diese Erwartungen in einen Rahmen zu packen, oder?
Naja, am Ende versuche ich eine Motivation hochzuhalten oder vielleicht sogar auch eine gewisse Motivation zu erzeugen, wenn sie noch nicht so da war, indem ich nicht nur schaue, dass ich einen Mehrwert liefere, im Sinne von, das, was wir hier machen, ist wie ein Trainingsszenario für vielleicht einen künftigen Bewerbungsprozess oder ein gutes Vorstellen oder nächstes gutes Miteinander in neuen Gruppensituationen. So, das ist ja so dieser Mehrwert, sondern ich versuche natürlich auch durch genau dieses Angleichen von Erwartungen, das Abfragen und aber auch das Klären da dahinter, am Ende genau diese gute Arbeitsbeziehung herzustellen, sodass wir möglichst wenigen Erwartungen enttäuschen und dadurch halt auch eine Motivation herstellen zu sagen, okay, hier spüre ich ja auch als teilnehmende Person so ein ehrliches Interesse. So, hier möchte wirklich jemand mit mir zusammenarbeiten oder hier ist jemand auch wirklich für mich ein Stück weit da. Das halte ich schon auch für was Entscheidendes.
Also auch dieser Aspekt des Gesehenwerdens, oder?
Am Ende spielt das natürlich schon auch wieder mit eine Rolle, weil wenn du dich ja gesehen fühlst, dann macht das ja mit dir. Also irgendwas macht es auf jeden Fall mit dir. Und wenn du dich ernst genommen, wahrgenommen fühlst, dann könnte ich mir das vorstellen, zumindest du darfst mich gerne korrigieren, dann steigert es ja auf jeden Fall so dieses Level der Mitarbeit.
Auf jeden Fall, finde ich definitiv so. Merke ich bei mir, merke ich aber auch bei den Gruppen. Wenn wir denen auch ein ehrliches Interesse entgegenbringen, dann wird das zumindest aus meinen Erfahrungen raus nicht so viel ausgenutzt vielleicht auch.
Ja, und ich finde es schon auch immer wieder interessant. Wir arbeiten ja ganz häufig ja, also wir arbeiten ja nie nur jetzt 2 Stunden mit Gruppen, sondern ja meistens über einen längeren Zeitraum, so einen ganzen Tag. Und auch immer wieder so diese Achtsamkeit zu haben, wenn ich merke, hier verändert sich was. Und dann auch immer wieder darauf zurückzukommen und zu sagen, ich spüre oder ich nehme wahr, dass hier gerade eine Veränderung stattfindet. Lass uns nochmal drauf schauen. An welchen Stellschrauben können wir was verändern? Wieso sinkt gerade die Motivation? Wieso sinkt jetzt gerade auch das Engagement, was hier reinbringt? Und dementsprechend kann ich da viel, viel früher drauf oder dran arbeiten, wie wenn ich dann am Ende erst danach frage, wie war es jetzt heute? Also da sind wir wieder so ein bisschen in diesem ganzen Thema Feedback einholen. Macht halt wenig Sinn, wenn ich das erst am Schluss mache. Macht vielleicht einfach deutlich mehr Sinn, wenn wir immer wieder genau in diesem Austausch bleiben. Vielleicht auch eine Motivationsanzeige installieren, wo man dann immer wieder auch nachschauen kann oder überprüfen kann, ist das Level an Motivation, an Engagement, ist das gerade auf demselben Stand, wie wir es jetzt heute Morgen hatten? Oder hat sich es verändert? Und wenn ja, warum? Weil wenn es mit der sinkenden Energie zu tun hat, ja, dann kann ich mich ja total gut drauf einstellen. Dann weiß ich, eigentlich sind die Inhalte oder eigentlich ist das, was wir machen, passend. Aber es braucht vielleicht mehr Regenerationszeit. Wir müssen mal einen Ortswechsel vornehmen. Wir brauchen vielleicht einen kleinen Spaziergang oder was in dieser Richtung. Wenn es aber halt daran liegt, dass wir jetzt gerade bei einem vielleicht sehr theorielastigen Bereich sind, wo es gerade viel Input auch gibt, dann muss ich den vielleicht verkürzen, muss ich ihn vielleicht aufteilen, muss vielleicht nur oberflächlich mal rangehen und so diesen Deep Dive ja nicht ganz so tief gestalten. Also da haben wir ja immer die Möglichkeiten, ja auch in unseren Aktionen, also auch in unseren Tools, die wir ja haben. Wie tief steige ich ein? Wie herausfordernd mache ich so ein Setting? Wie komplex gestalte ich es? Oder geht es einfach darum, jetzt einen vielleicht leichteren Erfolg in der Zusammenarbeit zu haben, um ja auch da wieder das gute Gefühl reinzukriegen, die Schwere rauszukriegen, Bewegung, Leichtigkeit oder Ähnlichem?
Mir fallen auf jeden Fall zwei Dinge auf. Also einmal sprichst du gerade das Thema Bedürfnisse wahrnehmen, ernst nehmen und überhaupt erstmal gesagt zu bekommen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass man vielleicht auch diese Inputs auf verschiedenen Ebenen gestalten kann. Also wir hatten es ja auch schon mal in der Folge über Lernräume, wie kann ich Lernräume gestalten? Und vielleicht ist das auch ein gutes Ding, um auch verschiedene Bedürfnisse abzuholen, die erstmal vielleicht schwierig wirken, alle umzusetzen. Also der eine braucht ein bisschen Pause, der andere braucht Bewegung. Ja, dann vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Reflexion, was ja meistens eher am Ende ist, die vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig sein kann mit Gruppen, die ja vielleicht schon auch durch vom Tag sind, dann so zu gestalten, dass man da alle abholt. Also die einen sitzen in einem Sessel, schreiben sich das auf, die anderen laufen nochmal um den Platz und bewegen sich dabei, während die was aufnehmen oder während die sich unterhalten oder sowas. Also da kann man ja auf jeden Fall auch mitspielen.
Ja klar. Und manchmal braucht es vielleicht aber auch immer wieder das Fokussieren oder das erneuten Fokussierens. Weil wir haben ja durchaus ein großes Repertoire an Methoden und häufig sieht es ja immer ähnlich aus. Wir müssen irgendwo irgendwie zusammenarbeiten. Wenn ich immer nur mit diesem Fokus rangehe, ja, dann ist es irgendwann halt auch sehr ermüdend. Also jetzt müssen wir ja schon wieder. Und es kann durchaus ja hilfreich sein zu sagen, wir verändern den Fokus. Zu sagen, was habe ich persönlich denn da davon? Also jetzt gar nicht so, was hat das Team davon, sondern was kann ich denn da persönlich rausnehmen? Und dann auch genau aus diesen Momenten, die mich gerade viel Energie kosten oder die vielleicht auch so meine Motivation wegziehen oder Frustration erzeugen, zu sagen, was kannst du da für dich mitnehmen? So, weil diese Momente, die haben wir jetzt hier bei diesem Tool, aber die haben wir ja auch in ganz vielen anderen Situationen auch. Die haben wir in Schule, die haben wir in Ausbildung und die werden wir ganz sicher auch im späteren Arbeitsleben immer wieder haben. Diese Momente, wo man sich überlegt, Warum soll ich denn das mit denen überhaupt zusammen machen?
Und jetzt knüpft es mal an ein Beispiel für Menschen, die es vielleicht gerade nicht so parat haben oder die vielleicht auch nicht so tief in der Erlebnispädagogik drin sind.
Naja, stell dir zum Beispiel diese Übung vor, wird ganz häufig so als Fröbelturm oder Team Tower oder Tower of Power oder sonstiges beschrieben. Du hast die Aufgabe, Holzklötze aufeinander zu stapeln. Aber natürlich nicht mit den Händen, sondern es gibt eine Art Kran, da ist ein Haken dran und dieser Kran wird eben über so ja, 1,5 Meter lange Schnüre gesteuert. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer hält so eine Schnur in der Hand und über das gemeinsame Agieren, Spannung aufbauen, nachlassen, kann ich den Haken steuern, kann die Klötze anheben und eben aufstellen. Und je nach Gruppe, je nach Gruppendynamik kann das durchaus auch eine sehr frustrierende Übung sein, weil man hat dann doch viele Einflussmöglichkeiten über diese Schnur und jeder Impuls verändert natürlich was, aber auch jedes Nichtstun verändert was. Und da kommt schon ganz häufig vor, was habe ich denn da davon? So, ich kann doch einfach locker lassen, man braucht mich ja auch gar nicht oder wenn ich das nur mit den zwei zusammen machen würde, dann würde das alles viel besser gehen und so weiter. Und jetzt kann man genau das ja mit dem Blick betrachten, was habe ich davon. Und wenn wir jetzt ganz weit ausholen, dann könnte ich sagen, schau, vielleicht bist du irgendwann genau in der Situation, dass du ein Team zusammenstellen darfst für ein Projekt. Und jetzt hast du gerade gemerkt, wenn wir versuchen zu 15 diese Aufgabe zu lösen, dann ist es unheimlich frustrierend. Es ist wenig effektiv, das heißt 15 sind viel zu viel. 7 wären vielleicht optimal. Also hast du so eine Erkenntnis mit rausgenommen, die bringt dir vielleicht jetzt aktuell noch gar nicht so viel, aber im weiteren Verlauf, wenn ich in der Situation bin, ein Projektteam zusammenzustellen. Oder aber ganz direkt, wenn es darum geht, du hast deine Projektprüfung am Ende deiner Schulzeit, du kannst sie mit jemandem zusammen machen. Wen suche ich mir denn da aus? Nehme ich die Person neben mir, so mein Best Buddy, der hat jetzt gerade aber halt auch echt irgendwie nur Quatsch gemacht? Oder konnte ich auch beobachten, wer war stressresilient? Also wer konnte trotz dieser angespannten Situation, dieser vielen Einflüsse, trotzdem fokussiert arbeiten? Und genau das könnte ein ganz wesentlicher Faktor ja sein, wenn es darum geht, eine Abschlussprüfung zu machen. Da sind so viele Stressfaktoren da, die auf dich einprassen. So, wer war denn eigentlich resilient? Oder konnte da besser widerstehen? Das meine ich mit Fokus verschieben. Weil es geht nicht darum, was muss ich denn tun, damit es besser gelingt. Das ist ganz häufig immer so dieses, was muss ich tun, dass es besser gelingt. Das einfach mal umzudrehen und zu sagen, so, was kann ich denn daraus für mich ganz, ganz direkt nur für mich mit rausnehmen.
Voll, und da stecken ja auch noch viel mehr Kompetenzen drin. Also wir haben schon auch die nächste Folge geplant, wo es auf jeden Fall um die Zukunftskompetenzen geht. Wann die online kommt, das wissen wir noch nicht so ganz, aber genau, es geht ganz viel um das, was dahinter eigentlich steckt in dieser Aufgabe. Also jetzt bei dem Team Tower, was steckt da drin? Benennen mal ein paar Kompetenzen, die man da braucht.
Da steckt schon unglaublich viel mit dahinter, weil es braucht schon ein gutes Vorstellungsvermögen natürlich, wie das auch so im dreidimensionalen Raum geht. Es braucht natürlich immer diese guten Kommunikationswege, so dieses klare, dieses wirklich, was gilt es zu tun, aus welcher Perspektive, es sieht was, wie aus. Also da steckt schon auch viel dieser systemische Gedanke da dahinter. Es hat viel mit Impulskontrolle, es hat viel mit Bedürfnisaufschub zu tun. Es hat viel mit, wie kann ich wirksam sein, an welcher Stelle kann ich durch welchen Impuls auch was am Ende auch bewegen, was hat Achtsamkeit damit zu tun und so weiter. Also da kann man schon auch viel reinnehmen. Und um aber jetzt nochmal zurückzubringen, so auf unser Eingangsthema, weil wir es ja auch davon hatten, wie gelingt es uns, genau diese jungen Menschen oder grundsätzlich Teilnehmende auch da gut mitzunehmen, ist eben genau dieses, worauf lege ich denn eigentlich Wert? Ganz spannender Denkaspekt, den wir damit reinbringen können. Und den haben wir ja bei anderen Tools auch. Was habe ich davon? So, was nehme ich mit? Und wir hatten das ja auch bei einer Übung mit diesem Klotz über eine Linie stellen, ohne den Bereich, wo der Klotz nachher stehen soll, zu berühren. Und wo es gar nicht darum ging, dass gewonnen haben die den am weitesten reingestellt haben, sondern im Endeffekt erfolgreich waren die möglichst häufig probiert haben, die wahrscheinlich unglaublich oft auch gescheitert sind. Die waren eigentlich erfolgreich, weil die haben alles ausprobiert an Möglichkeiten, Ressourcen oder Ähnlichem. Und dann sind wir eben genau auch wieder damit dabei. Es hat ja nichts mit Frustration zu tun. Das passiert da ja ganz automatisch. Auch da das Ganze am Ende zu reframen und zu sagen, und genau dieses Aushalten und genau dieses immer wieder auch probieren, genau gegen den inneren Frust auch anzukämpfen, ist eigentlich eine wahnsinnige Stärke. Und das kannst nur du für dich mitnehmen, zu sagen, da kann ich erfolgreich werden.
Du hattest mich bei der letzten Folge, wo es über Generationenkommunikation ging, hattest du mich oft gefragt, ja, wo kann ich das denn üben? Naja, das ist ein guter Lernraum, zum Beispiel erlebnispädagogische Trainings, die einfach gut begleitet sind, wo es vielleicht auch uns als TrainerInnen, als Moderatoren gibt, wo es Teamdynamiken auftauchen, die sonst vielleicht nicht auftauchen und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr guter Lernraum.
Ja, und gerade für uns als diejenigen, die solche Prozesse begleiten, sind auch wiederum aus meiner Perspektive so zwei Punkte am Anfang besonders wertvoll. Das eine ist, und da weiß ich gerade gar nicht, wo wir das auch schon mal in der Folge drin hatten, ist halt diese Thematik der Auftragsklärung, weil da fängt halt schon ganz, ganz viel an, wo ich schon relativ, ja, viele Informationen eben einholen kann und mir schon mal so ein erstes Bild auch über vielleicht konträre Erwartungen eben ja auch da sind von der Person, die uns ja beauftragt und die Person, die mit uns ja nachher so eine Veranstaltung ja auch durch oder miterleben. Da haben wir einen Punkt oder da haben wir was, wo wir, finde ich, immer wieder gut drauf gucken müssen und uns auch immer wieder gut überlegen müssen, ist das, was wir da auch gerade so an Informationen bekommen, ist das für uns ausreichend oder braucht es da nicht vielleicht sogar mehr? Das Zweite ist sicherlich, und da haben wir ja immer auch gerade am Anfang von unseren Veranstaltungen ja die Zeit zu sagen, mit welcher Erwartung bin ich denn jetzt heute wirklich da? So ganz akut. Und vielleicht lohnt sich es auch, da wiederum ein bisschen mehr Zeit zu investieren und zu sagen, das ist keine 15-Minuten-Geschichte, sondern vielleicht ist das sogar das Wichtigste, um am Ende auch eine gelingende Veranstaltung, ein gelingendes Format auch wirklich gut durchführen zu können.
Was glaubst du denn, was brauche ich als Trainerin, wenn ich solche Gruppen begleite? Und ich merke einfach, entweder die eine Person oder mehrere Personen oder vielleicht sogar überträgt sich das so ein Stück weit auf fast alle in der Gruppe, so eine gewisse Lustlosigkeit. Was brauche ich als Trainerin oder wo kann ich mich weiterentwickeln? Welche Themen sind da vielleicht irgendwie wichtig? Welche Haltung ist da wichtig? Was denkst du, was ist da? Es gibt keine Musterlösung, das wissen wir beide, aber was kann da einfach wichtig sein oder wichtig sein, sich drüber zu informieren vielleicht auch?
Naja, ich glaube, so dieses Selbstkritische beziehungsweise sich selbst Reflektierende ist sicherlich da an der Stelle ein wichtiger Punkt. Was Zweites ist natürlich auch diese Offenheit gegenüber auch unseren Teilnehmenden und deren Rückmeldungen und das auch wirklich aktiv einzufordern, auch wenn man vielleicht so für sich denkt, ich mag das gar nicht hören oder ich mag ja auch nicht mit einem Gefühl rausgehen, die haben jetzt nur schlechte Dinge über mich gesagt oder Ähnliches. Ich sehe schon, dass das häufig so diese Blockaden sind, warum wir nicht in so einen Reflexionsprozess oder in so ein Feedback einfach auch mit einsteigen. Und ich glaube, das ist schon mit einfach das Größte, was du machen kannst, zu sagen, ich merke das gerade, ich nehme das gerade wahr und mir ist nicht ganz klar, woran liegt es denn jetzt? Was sind die Ursachen und vor allem halt, was können wir dagegen tun? Und wenn ich heute nicht die richtige Sprache spreche oder wenn ich heute einfach so von meinen Inhalten nicht da anknüpfe, wo ihr gerade steht, dann können wir gerne nochmal drauf schauen, warum ist das so? Können wir jetzt was verändern oder aber haben wir im Vorfeld schon da irgendwo uns nicht richtig informiert? Sind Informationen mir nicht zugänglich gewesen? Hat sich vielleicht jetzt aber auch was entwickelt in der Zeit? Das kann ja durchaus auch vorkommen, dass wir merken, wenn wir mal miteinander arbeiten, jetzt sind wir eigentlich an so einem Kern mit dran. Der hat sich im Vorfeld noch gar nicht so gezeigt. Der kam jetzt durch die ersten Erfahrungen miteinander und vielleicht durch unser Wirken. Ja, dann müssen wir einfach modifizieren. Und das, glaube ich, ist schon das Zweite. Also diese Bereitschaft und nicht nur die Bereitschaft, sondern am Ende halt das Repertoire auch zu verändern. Wenn ich natürlich jetzt als Trainerin oder Trainer nur 5 Methoden im Petto habe, dann ist meine Möglichkeit zu variieren natürlich sehr, sehr begrenzt. Wenn ich diese 5 Methoden habe, aber ich weiß zu jeder Methode schon 4 Modifikationsmöglichkeiten, naja, dann greife ich ja auf ein ganz anderes Portfolio zu. Dann kann ich ganz anders steuern und wenn ich natürlich nicht nur 5 Methoden habe, sondern auch von meiner Vor-Ort-Ausstattung vielleicht sogar 7 oder 8 dabei habe und da wiederum auch diese Modifikationsmöglichkeiten, dann habe ich auf einmal einen Fundus. Und das sind ja nur jetzt diese Methoden und wenn ich gleichzeitig noch diesen theoretischen Background habe, in dem ich halt so verschiedenste Modelle auch immer wieder mir abrufen kann, dann kann ich natürlich auch nochmal einen Input anders gestalten oder dann kann ich sagen, ich habe da mal eine kleine Übung, ich glaube, die würde da an der Stelle total gut gut reinpassen. Und lass uns doch mal mit einem Johari-Fenster arbeiten. So, warum ist denn so wichtig, dass wir eine gute Offenheit hinbekommen? Welche Vorteile haben wir da dazu? Oder wir packen halt mal wieder ein Vier-Ohren-Modell aus, wenn es um Kommunikationsthemen geht, um das mal wieder zu verdeutlichen. Und das ist sicherlich das, was so jetzt in die Richtung deiner Frage auch geht, zu sagen, was brauche ich eigentlich? Und ja, ich brauche eine gewisse Methodenvielfalt, ich brauche eine gewisse theoretische Methodenvielfalt, ich brauche Praxiserfahrung und ich brauche von meiner Haltung her die Offenheit, immer wieder auch von dem, was ich wahrnehme, zu berichten und gemeinsam zu schauen, wo können wir was verändern und am Ende auch sich selbstkritisch zu hinterfragen, wo habe ich vielleicht in der Vorbereitung Dinge nicht gesehen, wo habe ich vielleicht manche Sachen nicht abgefragt oder beachtet und was hat sich jetzt auch im Laufe dieses Veranstaltungszeitfenster tatsächlich auch verändert.
Ich würde gerne noch ergänzen, du hattest es so ein bisschen benannt, aber auch so ein bisschen die Haltung des guten Grundes, also dass Menschen einfach Dinge tun, die aus ihrer eigenen Perspektive einfach immer einen guten Grund haben. Das finde ich schon sehr wichtig und du hattest das jetzt benannt mit einer Offenheit und ich würde halt einfach sagen, dass man den Menschen, die Menschen dahinter sehen sollte und nicht nur die Veranstaltung durchziehen und die Methoden durchziehen, sondern hey, es geht wirklich um die Menschen und nicht nur um die Methode.
Absolut, da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir glaube ich auch schon mal im Podcast hatten, so dieses, wie kann es mir gelingen, wenn ich auch vielleicht ein dissoziales Verhalten entdecke oder sich das äußert, wie muss ich an der Stelle da reagieren, was habe ich an Möglichkeiten und so weiter, gehört genauso mit dazu. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dieser Folge inspirieren, vielleicht auch neue Impulse geben und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Wenn ihr Anregungen oder Gedanken habt, dann schreibt uns in die Kommentare und wir freuen uns über jede Unterstützung mit einem Follow oder einer Bewertung.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.